Die vielgeliebte von der Sprache, den Figuren und diesem Roman wollte ich mehr und mehr, nur dessen Verfasser war verschwunden. Es konnte nicht mehr folgen. Natürlich gab es dann noch die große Hitze. Aber dann tauchte David Schalko mit seinen Arbeiten auf und ich konnte wieder eintauchen, mich wieder an dem Sprachwitz erfreuen, welcher der Trauer ein Schnippchen zu schlagen versteht, um dem Schnippchen jene Trauer unterzuschieben, nach welcher es mir als Leser stets verlangt. Spaß beiseite. Es ging also weiter. Da legte einer plötzlich wieder jene Fähigkeit in und mit der Arbeit an den Tag, welche für mich die Unverwechselbarkeit österreichischer Schriftstellerei auszeichnet. Die feine Klinge, die schneidet, das Schneiden, das trennt, die Größe im Kleinen, der Kleister der feinen Feder, ein Meister im Umpflügen taufrischer Sprachfelder, die fette Spracherde kam wieder zum Vorschein. Sein neuestes Werk, Schwere Knochen. Als dann hinein in die Großstadt, Suppe kleiner Leute, Sprachdampf, der sich nach allen Seiten hin ausgibt, so wie ich, und ich nehme an, so wie Sie, gerne jenen Betrag auszugeben bereit sind, den man für dieses Buch hinzulegen hat. David Schalko.
So. Hallo, vielen Dank für diese Einführung. Jetzt ist die Erwartungshaltung so hoch, dass ich Sie nur enttäuschen kann. Das ist auch was Erleichterndes. Ich lese Ihnen aus dem Roman vor. Gestern habe ich das erste Kapitel gelesen, deswegen will ich heute gern irgendwo mittendrin einsteigen, nur dass Sie sich ein bisschen auskennen. Also es handelt von einer Verbrecherbande, die aus vier Männern besteht, die in den 30er Jahren Kleinkanoven waren, Einbrecher, nannten sich die Erzberger Spedition. Mehr aufs Abtransportieren von Dingen spezialisiert als aufs Bringen. Und am Tag des Anschlusses, 38, also Einbrecher gehen zu Weihnachten gern einbrechen, weil die Leute nicht zu Hause sind oft. Und am Tag des Anschlusses hat sich's ähnlich verhalten. Und sind einbrechen gegangen, nur leider sind sie erwischt worden, weil sie bei einem Nazi-Bonzen eingebrochen haben. Und sind im KZ gelandet und kamen dann eigentlich als Kapitalverbrecher raus und haben zwischen 45 und 55 die Wiener Unterwelt übernommen, vor allem in der Alliiertenzeit, in der Zonenzeit. Und das Kapitel, das ich lesen will, das ist dann schon 1953 oder irgend sowas, wo sie schon viel übernommen haben. Ja. Jetzt will ich auch nicht so viel verraten, sonst kaufen sie das Buch ja nicht mehr. Nach der enttäuschten Erwartungshaltung. Schwer. Ja, na gut. Da gibt es eben zwei Figuren. Der eine ist der Braschak, der ist eigentlich Sohn von einem Fleischhauer. Und der Krutzler, das ist die Hauptfigur eigentlich des Romans. Also der ist Notwehrspezialist, das muss man vielleicht auch wissen. Ist 21 Mal wegen tödlicher Notwehr freigesprochen worden. Das spielt da auch eine Rolle. Auch basierend auf einer Person, die es wirklich gab. Also es ist jetzt nicht übertrieben. Es gab den Notwehr Christa in Wien. Seine Tage und Nächte verbrachte der Braschak auf dem Gelände des Eislaufvereins, wo die Knochenmühle begann, wieder Geld abzuwerfen. Den Ausdruck für die Freistil-Ringkämpfe hatte allerdings nicht der Braschak geprägt, sondern ein gewisser Adolf Zellenker, der das abflauende Geschäft am Heumarkt im letzten Jahr neu angekurbelt hatte. Das Catchen Sei dank des Tigers wieder modern, sagte der Braschak, der seine Sportbegeisterung auf den Kruzler zu übertragen versuchte. Außer dem Braschak nannte den Zellinger aber keiner mehr Tiger. Hyäne, Aasgeier oder Kadaverfresser waren noch die freundlichsten Worte, die man im Umkreis der Athleten, Ringrichter und Buchmacher über ihn hörte. Man sagte, schon in seiner aktiven Zeit habe der Zellinger seine Mittelmäßigkeit durch schiefe Geschäfte wettzumachen versucht. Der Adolf sei eben ein Ehrgeizler gewesen, so der Braschak, ein Ehrgeizler mit beschränkten Mitteln. Das seien immer die schlimmsten. Und Unterhaltungswert habe er auch keinen gehabt. Deshalb sei er stets am frühen Abend eingesetzt worden, bevor die Wahnattraktionen kämen. Das habe sich in sein Ego eingefressen wie eine chronische Krankheit. Vielleicht erkläre das seine jetzige Unerbittlichkeit, die den Erzbergern naturgemäß entgegenkam. Dank dem Zellinger war das Freistil-Ringergeschäft wieder lukrativ geworden. Sein Preis der Nationen war ein Publikumsrenner und die Wettbüros liefen heiß. Wobei die Mechanik noch paradoxer als beim Stoßspiel war, wo mit steigendem Einsatz zunehmend die Bank gewann, denn insgeheim wussten alle, dass es sich um Scheinkämpfe handelte, aber der Zellinger packte die Leute direkt am patriotischen Herz, das über den Sport ein ungefährliches Terrain gefunden hatte. Der unangefochtene Star des Heumarkts war Werner Schangl, alias Schani, alias Giftswerk. Der Simmerringer rang jede Woche die ganze Welt nieder. Niemand repräsentierte das Aufbegehren des geschrumpften Österreichs haptischer als der 1,60 große Schani. Der kurze, aber umso breitere Catcher zerlegte im Blutrausch Amerikaner, Russen, Engländer, Italiener, Franzosen und alles, was sonst noch auf der offenen Rechnung der Wiener stand. Nur israelische Ringer ließ man aus, soweit reichte die Empfindsamkeit des Zellinger gerade noch. Die ansässigen Spielbüros, naturgemäß im Besitz der Erdberger Spedition, wurden vom Braschak mit gefühlvoller Hand gelenkt, sodass am Ende die Euphorie eines österreichischen Wettgewinns in gesunder Balance zu den Einnahmen stand. Da der Schani selten verlor, auch darauf basierte ein Teil des Erfolges, wurden alle paar Wochen absurd hohe Quoten für Ausländer ausgerufen. Der umsichtige Wettprofi hätte natürlich blindlings erkannt, dass der Schani immer nur gegen die größten Außenseiter verlor. Wie beim Kartenspiel wurde die getäuschte Seite mit Triumphen angefüttert. Psychologisch wurden seltene Niederlagen gegen Albaner oder Letten dem Schani eher verziehen als gegen Russen oder Franzosen. Man konstatierte ihm dann eine Melange aus Halbherzigkeit, schlampiger Arroganz und Erschöpfung, Eigenschaften, die dem Wiener naturgemäß nahestanden. Umso mehr erkenne man im Schani einen der ihrigen, und wenn der Schani immer gewänne, wäre es auch fad, solange er nicht gegen die Falschen verliere. Der Braschak hörte auf die Stimme des Volkes und lenkte das Schiff am Heumarkt von einem Erfolg zum nächsten. Dieser Drahtseilakt wurde aber zunehmend erschwert, weil sich der Giftzwerg Schangl an seinen dauerhaften Erfolg zu gewöhnen begann und sein ungehaltenes Gemüt immer seltener die angesagte Niederlage hinnehmen wollte. Der Zellinger musste ihn jedes Mal in den verbalen Schwitzkasten nehmen, um ihn daran zu erinnern, worum es hier eigentlich ging. Diese Realität wurde vom allseits bejubelten Schani, der in seinem bis dahin patscherten Leben noch nie viel Zuspruch bekommen hatte, stetig in den Hintergrund gedrängt. Er lebte die Illusion, unbesiegbar zu sein, in vollen Zügen aus. Letztendlich war das auch seine Qualität, denn der Blutrausch vom Schani, der meistens in der letzten Runde einsetzte, beförderte die Massen in jene geschäftsfördernde Ekstase, die kein Morgen kannte. Insofern war es nur eine Frage der Zeit, bis man einen neuen Schangl suchen musste, weil der alte Schangl irgendwann wie das Amen im Gebet den alles zunichte machenden Satz sagen würde: Ohne mich geht hier gar nichts. Spätestens dann würde aus dem verbalen Schwitzkasten des Zellinger ein körperlicher oder gar existenzieller werden. Da es aber noch nicht so weit gekommen war, genoss der Braschak sein Leben als König der Knochenmühle, während die Gusti, das ist seine Frau, in der Fleischerei vergammelte und diese als Gemüsehandel entwürdigte, versank er in den Fleischburgen des Heumarkts. Denn die weiblichen Ringerinnen, die sich ebenfalls großer Beliebtheit erfreuten, waren ganz nach seinem Geschmack. Mit denen sei nicht zu spaßen, prahlte er, als ginge es bei jedem Verkehr um Leben und Tod. Aber auch der entwöhnte Krutzler musste zugeben, dass die Welt der lebensfrohen Ringerinnen ansprechender war als die Bordelltraurigkeit vom Sikora oder die verschwiegenen Abende beim Baron. Und so sichtete man den Koloss mit der schwarzen Hornbrille immer öfter am Heumarkt, was dem Zellenker von Beginn an ein Dorn im Auge war. Muss sagen, der Krutzler war ein sehr großer Mann. Bereits nach wenigen Wochen kam es zu einem Vorfall, der den Krutzler wieder zurück an den Rattantresen des nackten Barons verbannte. Vermutlich war es tatsächlich Teil seines Naturells, mit Zielsicherheit stets dort zu stehen, wo man nicht stehen sollte, um mit aller Bestimmtheit diese Position zu verteidigen. Der ganze Notwehrreflex des Krutzler verdankte seine Existenz diesem Umstand. Hinzu kam aber auch, dass seine mächtige Statur im Ringermilieu eine gewisse Provokation darstellte und dass es der Schankl über mehrere Stunden nicht geschafft hatte, seine sportliche und menschliche Niederlage wegzutrinken, hatte die Situation zusätzlich verschärft. Und dass seine Gattin gegenüber den Avancen des Krutzler offenkundig aufgeschlossen war, brachte das Fass zum Überlaufen. Auf jeden Fall beendete der Krutzler an diesem Abend nicht nur die Karriere des erfolgreichsten Freistilringers Wiens, sondern brachte das erfolgreiche Schiff am Heumarkt ganz ordentlich ins Schwanken. Als der Zellenker am Nachmittag dem Schankler eröffnet hatte, dass er gegen den zypriotischen Außenseiter in Runde 4 zu Boden gehen müsse, waren bei diesem die Kabel gerissen. Das ganze Büro hatte ihm der Giftzwerg zerlegt. Weil damit zu rechnen gewesen war, hatte der Zellenker präventiv alle wichtigen Akten in Sicherheit gebracht. Auch das Geld aus dem Tresor hatte man aus einem an sicheren Ort verlagert, und als der Schankl fertig war und in seiner Wut noch das Telefon mit der Aufforderung, sofort diesen zypriotischen Eierschädel anzurufen, aus dem Fenster warf, halfen selbst die Interventionen von Braschak nichts mehr. Der Schani wurde der tobenden Masse krankheitsbedingt vorenthalten. Der Ringrichter und der Zypriot mussten um ihr Leben fürchten, als die Nachricht über den Lautsprecher verkündet wurde. Der Zellenker wäre aber nicht der Zellenker gewesen, wenn er nicht eine wundersame Lösung aus dem Hut gezaubert hätte. Statt dem spurlos verschwundenen Schani wurde nämlich seine Frau, die wahnsinnige Ronda, als Ersatzgegnerin präsentiert. Noch nie hatte es in der Knochenmühle einen Kampf zwischen Mann und Frau gegeben. Die neue Quote lautete 3-12 zugunsten des zypriotischen Muskelpakets, versteht sich. Der Schani und die Ronda, die im eigentlichen Leben Leopoldine hieß, waren das Traumpaar des Heumarktes, weshalb viele die Freiluftarena auch Schanigarten nannten. Sie erfreute sich ähnlicher Beliebtheit wie ihr Gatte, auch wenn sie zwei Köpfe größer war. Aber das nahm ihr keiner übel, weil auch sie die Kriegsgewinnerinnen aus dem Heumarkt bugsierte. Es war also schwer abzuschätzen, in welche Richtung die Einsätze gehen würden, da das Wiener Publikum aber trotz gesunden Patriotismus keiner Frau einen Sieg gegen einen Mann zutraute, lag es an Braschak, den Zyprioten davon zu überzeugen, die Schmach auf sich zu nehmen und die nächsten Jahre in seiner Heimat dafür verhöhnt zu werden. Er hatte nur ein paar Minuten Zeit, insofern sparte er sich die Psychologie und überredete den stolzen Südländer mit einem finanziellen Angebot, für das ein Österreicher seine ganze Familie verkauft hätte. Zerknirscht verließ der Zypriot das Büro, um sich auf die größte Niederlage seines Lebens vorzubereiten. Der Zellenker hatte ein wenig Bauchweh bei dem Gedanken, wie der Schankl den Triumph seiner Frau wegstecken würde. Die Beziehung gehorchte auch außerhalb des Ringes einer klaren Hierarchie, gerade weil er zwei Köpfe kleiner war als sie. Und um ihm begreiflich zu machen, warum seine Frau gewinnen durfte und er, der unbesiegbare Schani, nicht, dafür brauchte es ein Fingerspitzengefühl, das sowohl dem Braschak als auch dem Zellenker, aber am allermeisten dem Krutzler fehlte. Nichtsdestotrotz mussten die Kassen der Knochenmühle neu aufgefüllt werden, deshalb ermutigte man sich gegenseitig keineswegs auf die Befindlichkeiten der handelnden Personen einzugehen. Trotzdem blickten alle mit gemischten Gefühlen auf die Geselligkeiten nach dem Kampf, die traditionsgemäß in der Restauration Münzamt stattfanden. Man brauchte allerdings nicht so lange zu warten, um aus den gemischten Gefühlen ein eindeutiges Unbehagen erstehen zu lassen, denn bereits der Kampf nahm einen völlig anderen Verlauf als geplant. Es war ein Blick des Zyprioten, der den Braschak sofort alarmierte. Da seien bei dem Südländer die Testosteron-Jalousien zugegangen, so der Braschak.
Zu Beginn ließ die wahnsinnige Ronda den heißblütigen Zyprioten noch den Überlegenen spielen. Er übernahm die choreografische Führung und sie tanzte willig mit. Nach mehreren Paketgriffen, Kopf-Hüftschwüngen, Armzügen, selbst einem Suplex und zwei Beinschrauben hielt sie stand, intervenierte sie sich mit einem Spaltgriff, bei dem man den Gegner zwischen die Beine griff, ruckartig hochriss, zurück ins Geschehen. Es ging nicht nur eine Welle der Begeisterung durch das Publikum, sondern auch jene Irritation über die Pupillen des Zyprioten, die den Kampf zum Kippen brachte. Dieser ließ sich alles einreden, aber dass ihn eine Frau an den Eiern packte und zu Boden riss, ging ihm entschieden zu weit. Ab diesem Moment waren die Abmachungen hinfällig und aus dem Scheinkampf wurde ein Gemetzel um Leben und Tod. Von Runde zu Runde gestaltete es sich für den Ringrichter schwieriger, die beiden aus ihrer Rage zu reißen. Auch das Publikum bemerkte, dass etwas anders war als sonst, nicht nur an den blutenden Gesichtern, beide Köpfe waren mehrmals gegen die Bretter geknallt, sondern auch an dem tierischen Eifer, mit dem beide aufeinander losgingen, ungeachtet ihres unterschiedlichen Geschlechts. Und so spaltete sich die Menge in jene der Patrioten und jene, die auf den Zyprioten gewettet hatten. Der Krutzler ortete auch Frauenrechtlerinnen und gescholtene Männer, die das Geschehen zum Stellvertreterkampf stilisierten. Insofern sprach man später vom Kampf der Geschlechter. Am Ende, als aus der Wahnsinnigen eine jubelnde Ronda geworden war und aus dem stolzen Zyprioten ein Zwerg ohne Hut, musste man die Türen wie Ventile öffnen, damit es zu keinen Ausschreitungen kam. Einen solchen Abend hatte der Zellinger in 30 Jahren nicht erlebt, und dass auch noch die Richtige gewonnen hatte, versüßte ihm den Begeisterungstaumel immens. Man fiel sich um den Hals, als hielte man den Staatsvertrag schon in Händen, nein, als ob man Kriegsgewinnler wäre, als ob der Abend Österreich wieder zu alter Größe aufgebläht hätte. Alle waren begeistert. Alle feierten die neue Königin des Schanigartens, keiner. Weder der Braschak, noch der Zellinger, noch der Krutzler, noch die anderen Ringer oder Ringrichter, noch irgendjemand im Publikum hatte jetzt noch den Schani im Sinn. Man sagte, in diesem Moment habe er vermutlich begriffen, wie es sein würde, wenn man ihn wieder vergessen haben würde, wenn er zu seinem batscherten Leben zurückkehren und von der Bank aus den Triumphen seiner 10 Jahre jüngeren Frau beiwohnen müsse. Und weil dem Schangel keine Ventile zur Verfügung standen, um diese Wut zu evakuieren, tauchte er dementsprechend geladen im Münzamt auf und bestellte sich einen Schnaps nach dem anderen. Inmitten dieser ausgelassenen Stimmung stand der Krutzler und fixierte die wahnsinnige Ronda mit Augen, die den Schangel rasend machten. Die neue Königin vom Heumarkt ließ sich nicht nur feiern, sondern von allen Anwesenden an die Gewinnermuskeln greifen. Der Einzige, der sie nur mit Blicken abtastete, war der Krutzler, der vom Braschak eindringlich davor gewarnt wurde, die Ronda auch nur anzudenken. Jede der Ringerinnen könne er haben, soweit sie sich überreden lasse, aber die Gattin vom Schangel sei tabu. So viel Geschäftssinn müsse man ihm zutrauen dürfen. Der Krutzler sagte, dass er nie mit einer über 1,80 ins Bett gehen würde. Da könne er gleich mit einem Mannsbild schlafen. Eine Frau auf Augenhöhe sei für ihn wie Kastration. Was er sich dabei denke, um weiter auf die Muskeln der wahnsinnigen Ronda zu starren. Man sagte, der Krutzler habe es auch weniger auf eine Amour als auf eine Schlägerei angelegt. Nur deshalb sei er der Ringerin mit seinen Blicken zu nahe getreten. Eine Ringmeisterin mit bloßen Händen zu erlegen, fehlte in seinem Trophäenkatalog. Aber sowohl der Giftzwerg als auch die Wahnsinnige hatten die Blicke anders gedeutet. Für beide stellten sie eine Aufforderung zum zärtlichen Körperkontakt dar und keineswegs zum Groben. Wobei viele sagten, dass die wahnsinnige Ronda da keinen Unterschied machte. Auf jeden Fall warf die Ronda dem Krutzler siegessichere Blicke zu, während der Schangel fürchtete, eine weitere Niederlage einstecken zu müssen, da er in jedem Nichtringer einen einfachen Gegner vermutete, ging er irgendwann auf die seltsame Gestalt mit der Buchhalterbrille zu und fragte, ob er ihm vielleicht seine Frau vorstellen solle, wenn er so schon die ganze Zeit angaffe, oder ob er einfach nur kurzsichtig sei. Der Logik war der Schangel nicht besonders aufgeschlossen, wozu auch. Sie stand ihm bei den meisten Lebenslagen genauso im Weg wie der Krutzler in diesem Moment. Dass dieser Brocken nicht nur keine Angst, sondern überhaupt keine Reaktion zeigte, deutete in Schangels Augen auf eine Art suizidaler Debilität hin, die sich allerdings nicht mit seinem aufgestauten Gefühl vertrug, dass ihm gerade alle Fälle davon schwammen. Er rempelte den Kruzler an, weil eine Satzwiederholung für ihn immer Demütigung hieß. Erstaunt ob der überraschenden Notwehrmöglichkeit, senkte der Kruzler seinen Blick und sagte, der Schani solle sich seinen Frust woanders abladen, vielleicht finde er irgendwo den Zyprioten. Er solle nur aufpassen, dass ihm dieser nicht den Hintern versohle. Da müsse ihn seine Frau retten und alle würden den Schangel nur noch Prinzessin nennen. Der Kruzler war mit seiner Provokation rhetorisch unzufrieden, konstatierte aber, dass es ohnehin keiner gehört hatte. Der Schangel, der versuchte, der relativ komplizierten Argumentationskette zu folgen, erkannte das Wesen der Provokation nur am Tonfall. Bei ihm blieb vor allem die Prinzessin hängen. Was genügte, um eine letzte Warnung auszusprechen. Wenn der Kruzler den Gedanken, mit seiner Frau zu verkehren, nicht augenblicklich aus seinem Hirn lösche, würde es genauso augenblicklich duschen. Dann werde in seinem Schädel eine Glocke läuten, wogegen die Bummerin ein Glockerl wäre. Der Kruzler sagte, ohne den Blick von der Gattin zu nehmen, dass er mit so einem Mannsweib bestimmt nichts anfangen würde, er sei ja nicht schwul. Der Kruzler hatte das Gefühl, die Botschaft eindeutig platzieren zu müssen, damit sie beim Schani auch ankam. Dieser verstand problemlos, dass ihn der Kruzler indirekt als Schwuchtel titulierte, mehr aber kränkte ihn, dass es dieser nicht für wert befand, seine Frau für den Verkehr in Betracht zu ziehen. Was ihn in die genehme Situation brachte, den Ruf seiner Gattin verteidigen zu dürfen, was wiederum den Beginn einer körperlichen Gewaltanwendung legitimierte. Mit dem Gefühl hehrer Ritterlichkeit fasste der Schangel den Provokateur zwischen die Beine, um ihn mit einem meisterlichen Spaltgriff zu überraschen. Doch nichts auf der Welt ruhte unverrückbarer als der Schwerpunkt des Kruzler. Der besoffene Schangel hob sich beinahe einen Bruch. Noch blamabler wogen die Haltungsnoten. Der Giftzwerg sah aus wie ein Kind, das einen Stein nicht hochkriegte. Der Kruzler vertrug es ohnehin nicht lange, dass jemand an seinem Schritt herumwerkte. Er wartete nur so lange, bis genügend Anwesende bezeugen konnten, dass er in Notwehr handelte. Dann flog der Schani mit strampelnden Armen über die Bar. Die Ronda folgte verblüfft den Flügelschlägen ihres Gatten und warf dem Kruzler einen verheißungsvollen Blick zu. Sie träumte von diversen Griffen, aus denen sie sich nicht mehr lösen konnte, während der Schangel Anlauf nahm und wie ein wild gewordener Stier auf den Kruzler zulief. Dieser zog aus seinem Mantel die Smith & Wesson, die er dem Jarabek zu verdanken hatte, und schoss dem Giftzwerg zuerst ins rechte Knie. Als dieser noch immer auf ihn zulief, auch ins linke. Die Lokalbesucher verstummten, wie Lokalbesucher verstummten, wenn einer herumschoss. Die Ronda senkte enttäuscht den Blick und entzog ihm den Titel eines Ebenbürtigen. Dennoch eilte sie ihrem Gatten nicht zu Hilfe, sondern rief in die Stille, was für ein feiges Schwein der Kruzler sei. Dieser konnte sein Glück gar nicht fassen, legte die Pistole zur Seite und warf ihr einen Blick zu, der gewiss nicht zur Amour taugte. Es war nicht schwer, das Wahnsinnige in der Ronda zu aktivieren. Bevor es aber so weit kam, dass der Kruzler innerhalb von 5 Minuten den ganzen Heumarkt auslöschte, fuhr der Praschak dazwischen. Der Schani lag in einer Blutlache und wimmerte vor sich hin, nicht vor Schmerz, sondern weil er wusste, dass die beiden Schussverletzungen das Ende seiner Karriere bedeuteten. Der Praschak befahl, man solle die Rettung rufen, dann zog er den Kruzler nach draußen und verdeutlichte ihm, dass er ihn nie wieder in der Nähe der Knochenmühle sehen wolle, ja, dass er ihn vorübergehend überhaupt nie wieder sehen wolle. In der Zeitung stand, dass Werner Schani Schangel nach einer Schießerei im Münzamt seine Karriere beenden müsse. Es sei zu einem nächtlichen Zwischenfall mit einem unbekannten Georgier gekommen, der sich feigerweise nicht mit Fäusten, sondern einer Pistole gewehrt habe. Trotz der Schussverletzungen habe der Schani aber den Sowjet niedergerungen, der sich daraufhin ins Ausland abgesetzt habe. Der Heumarkt lasse seinen einstigen Helden selbstverständlich nicht im Stich. Adolf Zellinger, der Verantwortliche, stelle eine Sportlerpension in Aussicht, wie man sie in Wien noch nicht gesehen habe. Man wünsche dem Schani alles Gute für seinen weiteren Lebensweg. Unbestätigten Gerüchten zufolge werde er als Konsulent dem Heumarkt weiter zur Verfügung stehen. In Hommage an die Leistungen ihres Mannes werde die großartige Ronda Schangel am Samstag gegen den georgischen Meister Merab Stalin Zivic antreten. Damit war die Sache erledigt. Vielen Dank. Danke.